Reiß ab Episode 41. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Handball-Talk. Und ich bin der immer bei mir ist, auf den ich mich heute sehr freue, weil wir alleine miteinander sprechen werden. Nicht, dass ich unsere anderen Gäste nicht mögen würde, aber wir wollen natürlich einen intensiven Blick auf alles werfen. Und da könnte mir niemand besser helfen als Christian Stein von Handballwort. Hallo Christian.
Ich grüße dich, Sascha.
Ja, am Handballwochenende hätte man meinen können, es war nicht viel los, weil die Bundesliga pausiert hat. Aber im Gegenteil, es war sogar jede Menge los. Länderspiele, Euro-Erweiterung, die EHF hat einige Turniere vergeben. Es gab eine interessante Champions-League-Qualifikation bei den Frauen. In der zweiten Liga wurde gespielt. Womit möchtest du anfangen?
Och, das kann ich ganz und gerne dir überlassen. Es war wirklich pickepacke voll das Wochenende. Unter der Woche war natürlich ein bisschen weniger los, weil die ganzen Vorberichte aus der ersten Bundesliga fehlten. Aber am Wochenende war schon genug zu tun, sodass uns nicht langweilig geworden ist.
So kann man es, glaube ich, sagen. Dann fangen wir doch mal mit dem bestimmenden Thema an. Das ist ja in der Regel dann die Nationalmannschaft, wenn die Liga nicht spielt. Es gab zwei Spiele gegen die Schweiz in Süddeutschland. Einmal gab es einen, ja, ich würde sagen, souveränen Sieg und einmal einen Unentschieden. Ist das das, was man so erwarten kann im Moment, dass man halt da noch ein bisschen was ausprobiert und dann im Prinzip die Ergebnisse nicht so eine Rolle spielen, wie dann halt am Sonntag in dem Spiel gegen die Schweiz?
Na gut, ich meine, im Vorfeld wurde von Oliver Rogge gesagt, man werde nicht viel experimentieren. Mit Sicherheit kamen dann auch noch die ganzen verletzungsbedingten Absagen hinzu. Kurzfristig ist noch ein Fabian Wieder ausgefallen, ein Steffen Feld ist ausgefallen, ein Felix Danner war erst weg, dann ist er doch wieder irgendwie gekommen. Und ja, von daher waren das natürlich nicht optimale Startbedingungen, die Dago Sigurdsson da für sein Debüt letztendlich als Nationaltrainer hatte. Ja, das erste Spiel war standesgemäß. Beim zweiten Spiel, da muss man mit Sicherheit sagen, sollte man von der deutschen Auswahl am Ende auch erwarten, dass man so einen dreckigen, knappen Sieg dann irgendwie ins Ziel rettet.
Das war ja auch das, was Dago Sigurdsson mehr oder weniger nach der Partie gesagt hat. Er hat gesagt, das war enttäuschend, aber wir müssen im Prinzip da besser werden und solche Spiele gewinnen. Ist das so eine Attitüde, so eine Einstellung, die man von einem neuen Bundestrainer dann auch verlangen muss, dass er dann da nicht sagt, ja, das war halt jetzt so ein Spiel, es war gar nicht gut, aber das kann mal passieren, sondern dass er halt da eine klare Linie vorgibt und sagt, das darf uns einfach nicht passieren?
Ja, ich denke schon, dass der weltgrößte Handballverband halt entsprechende Ansprüche an sich stellen muss. Und wenn man so eine Siegermentalität entwickeln will, dann muss man halt auch bei solchen Spielen voll fokussiert sein und entsprechend das Beste aus sich herausholen und das Beste abliefern und dann solche Spiele dann gewinnen.
Was hältst du denn von seiner Aussage, die er dann auch noch getätigt hat? Die Arbeit, die wir gemacht haben, trägt einige Früchte. Ich meine, das machen wir uns nichts vor. Es waren die ersten beiden Spiele von Dago Sigurdsson als Nationaltrainer. Wie viele Früchte kann man denn da überhaupt schon ernten? Also aus meiner Sicht können das ja nicht viele sein.
Ja gut, es werden wahrscheinlich nicht die hochgehangenen Weintrauben gewesen sein, die geerntet wurden, sondern vielleicht irgendwie das Obst, was irgendwie auch Frutarier essen würden, was vom Baum schon gefallen ist. Also letztendlich wird er mit Sicherheit einige Erkenntnisse für die EM-Qualifikation gewonnen haben. Die Früchte gilt es aber dann zu ernten, wenn man entsprechend gegen Finnland beginnt.
Das ist natürlich ein Gegner, ich sag mal, nicht wirklich auf Augenhöhe. Also da sollte eigentlich ein hoher Sieg bei rausspringen, machen wir uns nichts vor.
Gegen Finnland muss man mit Sicherheit einen doppelten Punktgewinn einkalkulieren. Die Höhe ist dabei gar nicht so entscheidend, weil in der EM-Qualifikation, wie bei fast allen Wettbewerben, ausgenommen der Bundesliga, zählt ja der direkte Vergleich. Also entscheidend wird dann das Spiel gegen Österreich werden. Und gegen Finnland, ja, da muss man halt einfach irgendwie 2 Punkte einfahren und dann ist gut.
Das sollte auf jeden Fall im Bereich des Möglichen liegen. Ja, jetzt gab es halt einige Verletzte. Das ist immer so eine Sache, die man als Trainer nicht beeinflussen kann. Wir haben auch häufiger schon darüber gesprochen, was wir uns im Prinzip von Dago Sigurdsson als Trainer wünschen. Bei der deutschen Nationalmannschaft eben diese Siegermentalität, die er vielleicht da ein bisschen mit reinbringen kann. Das hat er mit solchen Aussagen sicherlich schon im Ansatz versucht. Was wünschst du dir eigentlich von der deutschen Nationalmannschaft in den nächsten Monaten? Wenn du jetzt mal ganz neutral da drauf guckst.
Wenn ich ganz neutral drauf gucke, also ich wünsche mir zum einen, dass man 60 Minuten lang einfach eine konzentrierte Leistung abliefert und nicht irgendwie versucht, irgendwelche überheblichen Aktionen wieder mal zu machen, leichtfertige Bälle zu vergeben, sondern dass man einfach vorne und hinten konzentriert arbeitet und dann halt entsprechend sein Potenzial auch abruft, weil das ist nicht so schlecht, wie es sich jetzt in den letzten Jahren darstellte, sondern ich glaube, das Potenzial liegt durchaus höher. Es gilt es halt nur abzurufen.
Was jetzt die EM angeht, steigen ja auf jeden Fall die Chancen, dass Deutschland sich in Zukunft wieder regelmäßig qualifizieren wird, denn die EHF hat auf ihrem Kongress in Dublin festgelegt, dass zukünftig mit Beginn der EM 2020 die Europameisterschaft mit 24 Mannschaften ausgetragen wird. Hältst du das im Handball für sinnvoll?
Die Frage ist natürlich, wie wird der Modus sich überhaupt darstellen? Also, wenn ich mit 24 Mannschaften spiele und ich behalte den gleichen Zeitraum bei, dann werden sich zukünftig nur noch die beiden besten Mannschaften aus einer Vorrundengruppe für die Hauptrunde qualifizieren, weil alles andere ist zeittechnisch nicht mehr abzusehen. Es ist eine Reform gewesen, damit man auch mal die kleineren Nationen mit als Ausrichter ins Boot holt. Also zukünftig sollen dann halt häufiger zwei oder drei Länder so ein Turnier ausrichten, weil machen wir uns nichts vor, eine EM mit 24 Mannschaften, das können als einzelner Ausrichter maximal Deutschland und Frankreich bewältigen. Dahinter wird schon schwer.
Vielleicht noch die Dänen, das wäre eventuell noch eine
Ja,
Option,
aber die
aber
Dänen
ja.
haben auch nur ein, zwei Hallen, die dann die entsprechende Größe haben. Also die haben ja nicht sechs Hallen, die das dann bewerkstelligen können. Also das sehe ich ein bisschen schwierig. Aber gut, das wird man dann entsprechend sehen. Oder man spielt halt nur in drei Hallen mit sechs Gruppen. Das hat es ja bei der Frauen-EM in Mazedonien in der Form auch gegeben, wo man dann praktisch in zwei Gruppen in zwei Hallen jeweils hatte. Also von daher. Auch das wäre natürlich denkbar, aber das ist schon organisatorischer Mehraufwand, den, glaube ich, nicht viele Verbände bewerkstelligen können.
Wobei man sich ja auch immer die Frage stellen muss oder sollte, ob eine Halle mit, weiß ich nicht, was ist da die Mindestanforderung, 6.000 oder sowas, so um den Dreh, kann das sein? Wie groß müssen die Hallen da sein, die kleinste?
Also jetzt 2020 ist die kleinste mit 6.000 in Graz. Alle anderen sind im fünfstelligen Bereich, glaube ich. Trondheim ist mit 8.000 noch, aber die anderen sind im fünfstelligen Bereich. Bei den Frauen-Europameisterschaften, wo jetzt ein Turnier nach Frankreich gegangen ist, sind es, glaube ich, so 4.000, 5.000 Zuschauerkapazität, die so verlangt wurden. Aber ja, bei Frauenturnieren sind die Ansprüche, glaube ich, von der EHF auch noch ein bisschen niedriger.
Also wie auch immer, wenn jetzt Weißrussland gegen Slowenien spielt bei so einer EM, dann weiß ich auch nicht, ob so eine Halle von 6.000 der richtige Ansatz ist oder ob nicht da vielleicht mal eine Halle von 3.500 Zuschauern ausreicht, damit man die auch einigermaßen voll bekommt. Klar, ich weiß, das ist organisatorisch alles nicht immer so einfach. Trotzdem wünsche ich mir lieber eine kleinere Halle, die voll ist, als eine große, wo niemand drin sitzt. Ich denke, das geht uns allen so, die sich für den Handball so begeistern. Jetzt hast du gerade schon gesagt, da wurde eine Frauen-EM noch nach Frankreich vergeben. Das war aber nicht das einzige Turnier, was da noch vergeben wurde.
Nee, also die Frauen-EM 2018 geht nach Frankreich, die Männer-Europameisterschaft 2018 geht nach Kroatien. Darüber hinaus wurde dann die Europameisterschaft 2020 nach Schweden als Hauptorganisator mit den Co-Ausrichtern Norwegen und Österreich vergeben. Und die Frauen-Europameisterschaft 2020 wird dann in Norwegen und Dänemark gespielt.
Wie du eben ja schon gesagt hast, geht es mehr in diese Richtung Co-Ausrichter, weil ein einzelner Verband das eventuell dann auch gar nicht mehr stemmen kann. Jetzt möchte ich mal behaupten, meine geografischen Kenntnisse sind nicht komplett schlecht. Österreich liegt nicht unbedingt in der Nähe von Schweden und Norwegen.
Nein, und es ist auch für die deutsche Mannschaft schon letztendlich der Reiseweg geplant. Also unsere Zielsetzung ist ja 2020 Olympiasieger zu werden. Also von daher sollten wir ja davon ausgehen, dass wir im Januar entsprechend schon eine ordentliche Verfassung haben und auch vielleicht dann in die Finalrunde erreichen. Dann würde nämlich der deutsche Reiseweg von Trondheim über Wien bis nach Stockholm führen, was mal so eben knappe 4000 Reisekilometer bedeutet innerhalb von 2 Wochen. Da kann man sich natürlich auch nur in erster Linie an den Kopf fassen und fragen, was die Leute dazu bewogen hat, das zu machen. Letztendlich war es aber auch der einzige Vorschlag, der schon auf dem Tisch lag, damit diese Reform, die eigentlich für 2022 vorgesehen war, damit die schon 2 Jahre früher stattfinden kann.
Die Belastung der Spieler wird auf jeden Fall nicht geringer, so viel kann man, glaube ich, sagen. Und damit unsere Belastung jetzt hier nicht komplett an die Schmerzgrenze geht, sind wir gleich wieder zurück mit jede Menge heißen Themen, die wir noch für euch haben, hier bei Kreisab. Christian Stein von Handball World ist wie immer mein Gast hier bei Kreisab und wir sprechen sehr intensiv über die Reform der EHF rund um die Europameisterschaft in den kommenden Jahren und wir haben eben ganz kurz angerissen das Thema Belastung. Christian, da wolltest du noch was dazu sagen, denn du siehst die nicht nur bei den Spielern relativ hoch.
Ja, ich glaube, für die Spieler ist es relativ machbar, sich in den Flieger zu setzen und dann mal von Norwegen nach Österreich zu jetten und dann wieder von Österreich nach Schweden zu kommen. Das kennen die meisten auch irgendwie aus dem Bundesliga- und Champions League-Alltag. Also, wo man aber natürlich auch mal Rücksicht nehmen muss, sind die Fans letztendlich, weil wenn ich mir überlege, als Fan will ich meine Mannschaft das ganze Turnier über begleiten. Ja, und dann weiß ich noch gar nicht, ob die Mannschaft letztendlich die Hauptrunde erreicht. Ja, wann kann ich denn den Flug nach Wien sozusagen im Vorfeld buchen und auch dann anschließend nach Stockholm weiter buchen? Und das sind wirklich hohe Belastungen, die dann gerade auch auf die Fans zukommen. Zumal ja auch Norwegen nicht gerade das billigste Touristenland ist.
Auch Schweden soll nicht allzu günstig sein. Also, das muss ich sagen.
Ja.
Und in Österreich kann man auch den einen oder anderen Euro lassen, wenn man dann
Gerade in
mal,
Wien.
ja, wenn man dann mal ein leckeres Schnitzel isst und dazu vielleicht ein Bierchen trinken möchte. Also von daher, das wird sicherlich nicht das günstigste Turnier, was die Fans betrifft. Und dementsprechend, ja, vielleicht haut die EHF ja noch ein nettes Fanpaket raus, ein Charter, ne? Von Trondheim über Oslo direkt nach Wien, damit die Fans dann auch alle mit dabei sein können. Ja, es ist also nicht alles Gold, was glänzt. Trotzdem finde ich es generell nicht schlecht, wenn zwei Länder, die vielleicht nebeneinander liegen, das Ganze ausrichten. Dann ist es für die Fans auch eventuell mal möglich, mit dem Auto hin und her zu fahren. Das ist ja dann die mit Abstand günstigste Variante. Ja, was ich im Zusammenhang mit dem Thema Nationalmannschaft und Länderspiele noch besprechen wollte, war das bestätigte Interesse des DHB an Martin Heuberger. Der soll da halt nun wieder zurückkehren. Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen vor ein paar Wochen, dass wir das vielleicht gar nicht so gut finden. Findest du es jetzt ein bisschen besser, wenn du dir das länger durch den Kopf gehen lässt, oder hältst du das nach wie vor für eine Sache, ja, die man eventuell eher nicht machen sollte?
Na gut, es geht ja letztendlich darum, den Sportdirektorposten neu zu besetzen, der dann 2015 mit dem Abschied von Heiner Brandt frei wird. Ja, letztendlich ist Martin Heuberger jemand, der im Jugendbereich, im Nachwuchsbereich seine Qualitäten nachgewiesen hat über Jahre hinweg und der dann auch gerade in diesem Bereich der Eliteförderung durchaus eine gute Option darstellt. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer irgendwie ein bisschen zweifelhaft, wenn ich jemanden ja nach oben wegbefördere, wo ich von seiner vorherigen Arbeit nicht überzeugt war. Aber gut, das wird der DHB dann entsprechend entscheiden müssen und gemessen wird er dann an seinen Taten.
Ich möchte an dieser Stelle da mal kurz Bob Hanning zitieren, der gesagt hat, wenn man dreimal mit dem Schiff den Hafen ansteuert und dreimal schlägt es leck, muss man sagen, das ist nicht deine Aufgabe. Wenn ich jetzt so eine Aussage höre, dann muss ich doch ein bisschen mit den Ohren schlackern, weil das klingt jetzt nicht nach komplettem Vertrauen in Richtung Martin Heuberger. Wobei man natürlich sagen muss, dass er im Nachwuchs- und Jugendbereich sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Also das möchte ich nicht in Frage stellen.
Ja, also wie gesagt, man muss natürlich sehen, was ist das Aufgabenprofil. Für die Nationalmannschaft hat man ja künftig dann auch eher noch Oliver Rogge da im Dunstkreis als den DHB-Sportdirektor. Also von daher wird man das natürlich sehen müssen. Und ja, wir müssen da einfach mal abwarten, was letztendlich für Ergebnisse bei rauskommen. Und Heiner Brandt wurde seinerzeit auch als Persönlichkeit verpflichtet, die den Handball in der Öffentlichkeit repräsentieren wird. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die Martin Heuberger nicht ganz so liegt. Und ich denke, dass dafür dann gerade Oliver Roggisch oder Bob Hanning halt in der Öffentlichkeit für die nötige Präsenz sorgen.
Braucht man überhaupt einen Sportdirektor beim DHB?
Ja, das ist immer die Frage, braucht man das oder wie nennt sich die Position letztendlich? Bevor es Heiner Brandt wurde, gab es den Begriff so offiziell nicht. Das Ressort, was aber abgedeckt wurde, wurde damals meines Wissens noch von Peter Sichelschmidt abgedeckt. Also das Geschäftsfeld hat es auch im Vorfeld schon gegeben. Allerdings, wie sich das letztendlich nennt, sei dann immer dahingestellt. Gibt ja auch Sportdirektoren bei Vereinen. Der Sportdirektor müsste letztendlich die Philosophie vorgeben, die man irgendwie machen will innerhalb des Verbands und hätte dann so eine gewisse Richtlinienkompetenz. Ob das auch letztendlich so durchgeführt wird, das wird man dann sehen.
Entscheidend ist eben, dass das Verhältnis stimmt zwischen demjenigen, der diese Stelle bekommt, und den Verantwortlichen des DHB. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, was das Verhältnis betrifft zwischen dem alten Arbeitgeber und dem alten Mitarbeiter, das stimmt beim HSV und bei Martin Schwalb leider überhaupt gar nicht im Moment. Da gibt es ja einen Rechtsstreit. Vielleicht kannst du mal kurz für alle, die da nicht komplett im Bilde sind, zusammenfassen, wie sich die Situation darstellt.
Ja, also es gab ja zum Ende der letzten Saison praktisch diese Geschichte, dass man sich von Martin Schwalb als Trainer getrennt hat, beziehungsweise zunächst kam da der Herzinfarkt hinzu und dann anschließend hat man sich halt irgendwie getrennt. Jetzt kam beim ersten Termin vor Gericht letztendlich auch heraus, dass Martin Schwalb zuletzt überhaupt keinen richtigen schriftlichen Trainervertrag mehr besessen hätte, sondern dass es nur eine Absichtserklärung, sondern einen sogenannten Letter of Intent gegeben hat. Ja, und da wird man natürlich dann sehen, wie dieser Streit letztlich ausgeht. Meines Erachtens sind aber auch Arbeitsverträge durchaus mündlich ausreichend und von daher wird Martin Schwalb, denke ich mal, sehr gut nachweisen können, dass alleine anhand seiner Kontoauszüge, dass der HSV diesem Letter of Intent ja erstmal über einen gewissen Zeitraum entsprochen hat.
Ist das nicht aber auch irgendwie ein bisschen symptomatisch für den ganzen Verein und das, was da in der letzten Zeit passiert ist, dass man nach so einem Letter of Intent oder einer Absichtserklärung eben nicht in der Lage war, einfach mal einen Vertrag aufzusetzen?
Ja, also der HSV hat natürlich in der letzten Zeit kein gutes Bild abgegeben. Gerade deswegen konnten wir ja so oft darüber sprechen. Und ja, da muss man natürlich einfach sagen, das ist eigentlich in der heutigen Zeit fast nicht mehr vorstellbar gewesen, dass man ein Arbeitsverhältnis ohne großartige schriftliche Fixierungen vereinbart. Aber natürlich angesichts der Situation, wenn man sich anguckt, wie lange jetzt Martin Schwalb in dem Verein war, kann man sich das natürlich schon ein bisschen vorstellen, dass es gerade in Hamburg so gewesen ist.
Sagen wir mal so, der HSV tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, oder?
Ja.
Gut, jetzt wo es gerade sportlich nicht läuft, kommt dann wieder so ein Thema hoch. Aber die Hamburger müssen damit einfach umgehen und versuchen, irgendwie die Situation einigermaßen zu lösen. Und ich denke mal, bei so einem verdienten Trainer, ich meine, der hat mit dem HSV ein bisschen was gewonnen, sollte man doch in der Lage sein, eine vielleicht auch außergerichtliche Einigung zu erzielen. Ja, wir haben noch ein paar Themen vor euch, über die wir gleich sprechen wollen. Und zwar schafft es der HC Leipzig in die Gruppenphase der Champions League bei den Frauen. Wir werfen noch einen kurzen Blick in die zweite Liga bei den Männern und in die Damen-Bundesliga. Da wollen wir auch noch kurz drüber sprechen. Das machen wir gleich hier bei Kreisab. Nach wie vor ist Christian Stein von Handball World mein Gast in Episode 41 von Kreisab und bevor ich dann gleich unseren Gast einlade, mit mir zu sprechen, nämlich Christine Bayer von den Spreefüchsen Berlin, wollen wir noch ein paar andere Themen diskutieren und möchte mal kurz einen Pfiff einspielen bzw. eine Szene aus dem Qualifikationsfinale zwischen dem HC Leipzig und dem Gegner aus Ungarn, nämlich Ferencváros Budapest. Da gab es eine sehr interessante Szene zum Schluss des Spiels, beziehungsweise in der ersten Verlängerung war es, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Christian, erste Verlängerung.
Es gab nur eine.
Es gab nur eine?
Ja.
Ah ja, okay, gut. Also, am Ende der Verlängerung gab es auf jeden Fall einen Eintore-Rückstand für den HC Leipzig und nach 2 Minuten Diskussion wurde dann entschieden, dass noch 2 Sekunden auf der Uhr sind. Carolina Kutlatsch nahm sich dann ein Herz und erzielte einen Treffer, der sich so anhörte. Ohne die Bilder gesehen zu haben, Christian, also ich habe sie gesehen, denn man kann sie ja auf erftv.com noch angucken, hörte sich so an, als wäre der Ball ein bisschen zu spät im Tor gewesen.
Ja, also es wurde gesagt, dass es noch 2 Sekunden zu spielen sind. Dementsprechend wurde kein direkter Freiwurf mehr ausgeführt, sondern halt ein indirekter Freiwurf mit Block gestellt. Der landete auch im Tor. Ich würde allerdings auch sagen, in dem Moment, in dem die Sirene ertönt, hat der Ball noch nicht mit vollem Umfang die Linie überschritten.
Er hat aus meiner Sicht sogar noch nicht mal komplett die Hand von Carolina Kutlatsch verlassen. Aber das ist natürlich immer ein bisschen Gefühls- und Ansichtssache, wenn man sich die Bilder mal anschaut. Jeder, der das getan hat, wird sehen, auf jeden Fall war der Ball nicht rechtzeitig im Tor. Das steht, glaube ich, außer Diskussion. Jetzt ist dann der HC Leipzig im Nachhinein im 7-Meter-Werfen in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Also keine unwichtige Entscheidung, die Schiedsrichter da halt leider nicht richtig getroffen haben. Es gibt viele andere Sportarten, wo jetzt auch über den Videobeweis nachgedacht wird. Sollte man in solchen Szenen nicht einfach dann nochmal einen Monitor zur Hilfe nehmen in festgelegten Situationen? Also ich spreche nicht davon, dass man jedes Foul, jedes Tor oder was auch immer, jeden Einwurf, dass man da irgendwie entscheiden sollte, aber dass man gewisse Phasen im Spiel hat, wo man sagt, solche Situationen guckt man sich einfach am Bildschirm nochmal an. Das kann ja, ich sag mal, die letzten 60 Sekunden eines Spiels betreffen, dass halt dort gerade bei so einem engen Spielstand dann halt kein Fehler unterläuft.
Ja gut, die Frage ist dann immer, wann, welcher Fehler ist spielentscheidend oder nicht. Es gab in der 60. Minute eine strittige Situation am Kreis, wo Anne Müller von hinten umgerissen wurde und der HCL letztendlich keinen Pfiff bekommen hat. Es gab in der Verlängerung selber etliche progressionswürdige Fouls von Seiten der Ungarinnen, die nicht geahndet wurden. Ja, und wenn man jetzt das alles irgendwie auf einmal vernachlässigt und dann nur sagt, okay, wir gucken jetzt auf die letzte Spielsituation, ganz davon abgesehen, ja, wir haben selber genügend über die Qualität von TV-Übertragungen geredet und wir wissen, wie oft Bild- und Tonspur nicht synchron sind. Ja, wer erklärt uns denn, dass das, was wir jetzt am TV gesehen haben, letztendlich auch so in der Halle vonstatten gegangen ist?
Gut, da kann ich natürlich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber wenn man vor Ort einen Bildschirm hat, der synchron ist mit Ton in der Halle, das sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Also ich sage mal, gerade bei so einer Veranstaltung oder bei den großen Turnieren oder bei einem Champions League Final Four kann man das durchaus mal machen oder hältst du das für komplett abwegig?
Nee, komplett abwegig halte ich das nicht. Und es wird ja auch durchaus gemacht. Es gibt ja zumindest diese Torkamera beim Velux EHF Final Four der Männer. Da gab es ja zumindest immer diese Anzeigen sozusagen, war der Ball jetzt hinter der Linie oder nicht. Derartige Hilfsmittel gab es ja dann schon. Und da wurde damals zumindest eine, wenn ich mich recht entsinne, so eine rote Leuchte installiert, die halt angefangen hat, ein Signal zu geben, sobald der Ball hinter der Linie war. Und der Schiedsrichter konnte dann in dem Moment entscheiden, hat er das Signal gehört und hat das rote Licht schon gebrannt.
Sowas Ähnliches hätte man ja dann da auch nutzen können, und zwar ein Signal, das anzeigt, wann das Spiel zu Ende ist. Das wäre eine ganz simple Hilfe im Prinzip und ich glaube auch nicht allzu teuer in der Umsetzung. Und ja, es finden ja nicht allzu oft Champions League Qualifikationsturniere statt. Es ist ja nicht so, dass dann jeder Verein so ein Gerät installieren müsste. Und ich denke, da sollte man sich vielleicht von Seiten der EHF eventuell mal Gedanken drüber machen, aber das ist jetzt nur mein Senf, das kann man ja auch anders sehen und steht jedem frei, da eventuell eine komplett konträre Meinung zu haben. Dann gehen wir doch mal weiter. Übrigens herzlichen Glückwunsch natürlich an den HC Leipzig für die erfolgreiche Qualifikation für die Champions League Gruppenphase in die zweite Bundesliga der Männer. Da ist auch ein Verein aus Leipzig relativ erfolgreich gewesen in den letzten Wochen, nämlich der SC DHFK. Der steht mit 10:0 Punkten derzeit auf dem zweiten Platz und die DJK Rimpa, die hat sogar noch ein besseres Torverhältnis als die Leipziger, stehen ebenfalls mit 10:0 Punkten ganz vorne. Sind das die beiden Mannschaften, die dann in dieser Saison die zweite Liga bestimmen werden? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mit Rimpa hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet.
Also ich glaube, mit Rimpa hat gar keiner gerechnet. Also wenn Rimpa den Aufstieg in die erste Liga schaffen sollte, ich glaube, dann könnte sich Hollywood schon mal langsam melden und irgendwie über eine Verfilmung nachdenken, damit der Handballsport auch mal in den USA die entsprechende Verbreitung erfährt. Ja, das ist einfach unfassbar, was die gerade für einen Lauf haben. Jetzt auch am Wochenende in Nordhorn gewonnen. Nordhorn vorher auch verlustpunktfrei gewesen, mit 8 Punkten schon auf dem Konto und dabei mit Siegen gegen Eisenach. Ja, also von daher, wo man wirklich sagen kann, das waren jetzt keine Ergebnisse, die aufgrund von einem einfachen Auftaktprogramm zustande gekommen sind. Und also das ist, da läuft es gerade in Rimpa. So richtig klar ist mir das auch noch nicht, woran das jetzt liegt, zumal man ja mit Daniel Sauer einen ganz erfahrenen Spieler letztendlich auf dem Parkett verloren hat. Ja, das ist mit Sicherheit die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Mit den anderen Mannschaften, die da oben sind, konnte man mehr oder weniger rechnen. Leipzig wurde im Vorfeld schon von vielen auch als Aufstiegskandidat gehandelt. Die Investitionen wurden frühzeitig getätigt, verfügen alle über ein gutes Niveau und von daher war damit zu rechnen, dass die nach dem vierten oder fünften Platz in der Vorsaison sich nicht großartig verschlechtern werden. Und ja, ansonsten ein bisschen überraschend sind für mich die beiden Absteiger aus der ersten Liga. Bei Emstetten kann man noch sagen, die haben eine komplett neue Mannschaft, 8 Neuzugänge zu integrieren gehabt. Bei Eisenach, die haben eigentlich den Kern der Mannschaft im Großen und Ganzen zusammengehalten, wirklich nur punktuell Leute verloren, wo man wirklich nicht erklären kann, warum das mit dieser Mannschaft einfach nur zu so einem schlechten Saisonstart geführt hat. Ja, ansonsten, die Aufsteiger halten gut mit. Coburg war mit Sicherheit zu erwarten, dass sie jetzt schon so sich ins Mittelfeld vorgearbeitet haben, auch aufgrund des Auftaktprogramms. Aber dass halt auch Dormagen und Baunatal und Hennstedt-Ulzburg teilweise da punkten, wo sie gepunktet haben, das konnte man nicht unbedingt erwarten.
sind jetzt auch nicht als Handballmächte bekannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da machen wir doch mal das, was du am liebsten machst, dich komplett festlegen. Wer steigt denn auf?
Ja, das ist in der zweiten Liga, also
Ja, Moment, Christian, jetzt keine Ausreden und sonst was. Ich möchte ja
nee,
eigentlich nur drei
ich
Namen von
verfolge
dir
die
hören.
Liga ja seit ihrem Bestehen schon sehr, sehr intensiv und letztendlich ist es diese Spielklasse, ja, ich vergleiche das gerne mit einer Rennserie im Motorsport, wo alle mit einem Einheitsmotor unterwegs sind. Der Einheitsmotor beträgt bei den meisten Vereinen 1 Million Euro Etat für die Spieler. Beim TV Großwallstadt sind es ein bisschen mehr, bei anderen Vereinen ein bisschen weniger. Und dementsprechend ausgeglichen präsentiert sich die Liga da eigentlich auch. Wen man im Normalfall da oben erwarten sollte, das sind halt Mannschaften, die letztes Jahr schon oben mit dabei waren, wie Leipzig, wie Bittenfeld, wie Neuhausen, wie Nordhorn. Und im Normalfall sollte halt auch der TASV Eisenach eigentlich da oben mit dabei sein. Die Frage ist, ob die Mannschaft überhaupt schon in der zweiten Liga angekommen ist. Positiv überrascht bin ich auch von Aue, die doch mit einem personell sehr kleinen Kader durchaus schon achtbare Resultate erreicht haben. Ja, beim Abstieg hätte ich normalerweise auch Mannschaften, ja, die Aufsteiger aus der dritten Liga erwartet. Da hätte ich auch Saarlouis erwartet, die jetzt auch unten drin stehen. Ansonsten, dass Hüttenberg oder Essen sich dermaßen schwer tun, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
Jetzt hast du dich immer noch nicht auf drei Namen festgelegt.
Wenn ich mich festlegen soll, dann sage ich jetzt auch mal Leipzig, Nordhorn und Eisenach.
Gut, damit kann ich doch leben. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Christian, zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Frauenbundesliga. Leipzig hat ja sein Spiel vom dritten Spieltag schon vorher ausgetragen, steht bei 4:2 Punkten und ist damit den Spitzenteams immer noch auf den Fersen. Klar, ist ja auch gerade erst losgegangen in der Frauenhandball-Bundesliga. Oldenburg macht da immer noch eine sehr gute Arbeit als Erster mit 33 Toren plus und 6:0 Punkten, 2 Tore besser als der Thüringer HC. Sieht aber schon ganz gut aus da, dass zumindest der THC jetzt da nicht komplett alleine oben rumspielen wird, sage ich mal so.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass der VfL Oldenburg jetzt auch ein durchaus dankbares Auftaktprogramm hatte, wenn ich mich da richtig entsinne. Und von daher wird man sehen, ob sie dieses Niveau halten können. Positiver überrascht bin ich dann wirklich noch von Buxtehude, auch von Blomberg, wo ich erwarte, dass die jetzt am dritten Spieltag dann letztendlich im Nachholspiel am Mittwoch noch auf Platz 3 vorrücken, weil sie dann gegen Trier gewinnen werden. Bad Wildungen ist für mich weiterhin die positive Überraschung. Gespannt bin ich mal, wann Bietigheim die Kurve kriegt. Jetzt eine neue dänische Spielmacherin verpflichtet und zumindest mal einen Punkt gegen Blomberg geholt. Ja, die Vulkan-Ladies sind bis jetzt noch eine Enttäuschung, schon gegen den zweiten Aufsteiger verloren. Also da wird die Luft natürlich insgesamt irgendwann auch mal dünn. Also wenn es darum geht, gegen wen man denn punkten möchte.
Wenn man denn nicht gegen die Aufsteiger punktet, dann wird es, glaube ich, in der Frauenhandball-Bundesliga relativ schwierig. So kann man es zusammenfassen. Wir sprechen übrigens gleich mit einer Spielerin von einem Aufsteiger. Sie kommt von den Spreefüchsen aus Berlin, heißt Christine Bayer und die begrüßen wir gleich hier bei Kreisab. Bei Kreisab darf natürlich das obligatorische Interview nicht fehlen und heute begrüße ich eine Nationalspielerin bei uns, die einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen ist, nachdem ihr damaliger Verein, der Frankfurter HC, nämlich die Insolvenz anmelden musste. Darüber und natürlich über einige andere Dinge spreche ich mit Christine Bayer von den Spreefüchsen Berlin. Hallo.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist einen ungewöhnlichen Weg gegangen nach der Insolvenz deines alten Clubs, denn du hast dich damals für einen Wechsel zu einem Zweitligisten entschieden. Es werden sicherlich nicht alle Hörer deinen Werdegang genau kennen. Vielleicht kannst du noch mal kurz schildern, warum du dich dazu entschlossen hast und welche Punkte da letztendlich den Ausschlag für gegeben haben. Denn das ist ja nicht eine normale Sache, dass man als Nationalspieler sagt, ich gehe von der ersten in die zweite Liga.
Ja, ich habe die letzten 6 Jahre, um es genau zu sagen, in Frankfurt-Oder gespielt. Die ganzen 6 Jahre in der ersten Liga. Und mein Verein ist dann leider spontan für uns Spielerinnen im Sommer in die Insolvenz gegangen. Und da musste also schnell eine Lösung her für mich. Und Berlin lag dort natürlich nahe, das ist eine Stunde von Frankfurt-Oder entfernt. Ich habe, bevor ich in Frankfurt-Oder gespielt habe, bereits 4 oder 5 Jahre in Berlin gespielt. Ich kenne die Stadt also bestens. Ja, mein Freund kommt aus Berlin. Meine Eltern sind in der Umgebung und deswegen war die Entscheidung oder lag die Entscheidung eigentlich gar nicht so weit weg.
Inwiefern hatte das auch mit deiner beruflichen Perspektive zu tun? Spielte das auch eine Rolle mit? Denn du bist ja auf dem Weg, Polizistin zu werden, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, ich befinde mich gerade im Studium zur Polizistin und hatte die Zusage bereits schon vor der Insolvenz und die Entscheidung stand eigentlich so gut wie fest und von daher musste ich eigentlich nicht lange überlegen und habe mich auch ja für mein Berufsleben entschieden.
Hast du denn, wenn ich das jetzt gerade richtig interpretiere, schon vorher die Überlegung gehabt, Frankfurt oder Richtung Berlin zu verlassen? Oder war das jetzt unabhängig von dieser Berufsgeschichte?
Nein, es stand eigentlich schon vorher fest, dass es Berlin eigentlich meine Heimat werden wird. Wie schon gesagt, ich habe schon einige Jahre hier gelebt. Die Familie ist in der Nähe, mein Freund kommt aus Berlin. Fühle mich hier pudelwohl in der Stadt und deswegen stand das eigentlich schon fest. Nur die Frage war natürlich, wann das passieren wird und durch die Insolvenz wurde mir eigentlich die Entscheidung genommen.
Hattest du dann im Prinzip nicht Angst irgendwie um deine Zukunft, wenn du dir dieses zweite Standbein jetzt aufgebaut hast? Denn ja, viele Spielerinnen, die beispielsweise aus dem Ausland kommen, um dann irgendwie in Deutschland Handball zu spielen, und es gab ja leider in den letzten Jahren einige Vereine, die irgendwie Insolvenz anmelden mussten, stehen dann irgendwie vor dem Nichts. War das bei dir so gar nicht der Fall oder hast du auch erstmal gedacht, das ist aber jetzt schon relativ blöd gelaufen?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, als die Insolvenz dann für uns Spielerinnen bekannt wurde, wie gesagt, ich musste eigentlich nicht lange überlegen, weil für mich stand eigentlich alles fest. Ich hatte mich bereits so ein Stückchen für mein Berufsleben entschieden und ich habe ja jetzt auch einen Beruf gewählt, der viel Sicherheit mit sich bringt. Und ja, das stand eigentlich an erster Stelle und von daher ist natürlich keine schöne Sache. Man bekommt natürlich auch mit, wie die anderen Spielerinnen auf einmal dastehen und vor wichtigen Entscheidungen stehen und ja, deswegen bin ich dort eigentlich von allen in dem Moment noch am besten mit umgegangen, um es mal so zu formulieren.
Warst du denn irgendwie auch ein bisschen baff in dem Moment, wenn man die Information bekommt, oh, mein Verein, den gibt es im Prinzip morgen nicht mehr?
Ja, natürlich. Zumal wir das ja auch alle im Urlaub erfahren haben. Natürlich hat man schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil Gehaltszahlungen sind natürlich auch schon vorher ausgeblieben. Aber dass es dann einen wirklich selbst trifft, natürlich kommt das überraschend. Zumal jeder auch ja irgendwie zu Hause war, in der Heimat war, im Urlaub war und mit der Entscheidung erstmal allein dastand und man das irgendwie nicht als Mannschaft ja durchgemacht hat, die Situation, war dann auch ein bisschen komisch, dass jeder für sich ja damit umgehen musste.
Wie hat denn der Bundestrainer reagiert, als du gesagt hast, oh, ich gehe jetzt in die zweite Liga?
Ja, ich hatte ihn natürlich erstmal darüber informiert, dass ich nicht zum Sommerlehrgang damals gekommen bin, weil ich eben erstmal einige andere Sachen zu klären hatte. Darüber war natürlich nicht so begeistert. Dann natürlich, dass ein Standort wie Frankfurt-Oder wegfällt. Insgesamt für die Bundesliga natürlich auch nicht als positiv zu sehen. Und konnte das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Ich habe ihm versucht zu erklären, auch mit Ausbildung, Studium. Und er weiß natürlich auch, dass er im Frauenhandball eben auch andere Sachen wichtig sind und eben nicht nur der Handball.
Du bist aber dann trotzdem ja nach und nach wieder von Heine Jensen für die Lehrgänge und natürlich auch für die Turniere dann nominiert worden. Wie dankbar bist du ihm, dass er dann nicht gesagt hat, ja gut, sie hat sich dann im Prinzip jetzt für den Berufsweg entschieden und dementsprechend nimmt die dann quasi gar nicht mehr teil? Oder stand das aus Heines Sicht jemals überhaupt zur Debatte, dass er sagt, ich lade die dann gar nicht mehr ein? Hast du das mit ihm mal irgendwie besprochen?
Nö, wir hatten eigentlich nur mal ganz locker telefoniert und ich hatte ihm gesagt, dass ich versuchen werde, meinen Trainingsstand zu halten und ja, den Rest, den müsstest du dann Heine Jensen fragen, aber ich habe mich natürlich dann gefreut über die erste Einladung.
Ja, und du hast ja letztes Jahr dann auch ein ganz gutes Turnier gespielt da bei der Weltmeisterschaft beziehungsweise die Nationalmannschaft insgesamt. Da kommen wir mal auf dieses Thema zu sprechen. Im Dezember ist zwar noch ein bisschen hin, aber da steht die Europameisterschaft in Ungarn und Kroatien vor der Tür. Hab keine leichte Gruppe erwischt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Deutschland spielt mit Kroatien, Schweden und den Niederlanden in der Gruppe C in Kroatien. Das ist halt dann nochmal ein bisschen schwieriger Gegner, als wenn das irgendwo anders stattfinden würde, dass man die in der eigenen Gruppe hat. Die Niederlande sind jetzt auch nicht die allerschlechteste Mannschaft. Wahrscheinlich ist Schweden das Team von den vier, das eventuell ein bisschen abfällt. Das muss man dann nochmal abwarten. Wie schätzt du denn die Situation in dieser Gruppe ein? Es wird nicht einfach.
Also ich denke, wenn man sich die anderen Gruppen anguckt, dann ja, sind die auch nicht viel einfacher. Und das ist natürlich eine Gruppe, da kann eigentlich alles passieren. Du kannst alles gewinnen, du kannst aber auch alles verlieren. Und von daher müssen wir eigentlich einfach abwarten und gut vorbereiten und dann einfach wie immer von Spiel zu Spiel schauen.
Hast du denn eine gute Entwicklung festgestellt in der Nationalmannschaft allgemein, auch im Klima innerhalb der Mannschaft und im ganzen Umfeld nach dem Trainerwechsel?
Ja, doch, ich glaube schon, dass man das jetzt auch von außen erkennen kann, dass das Team mehr zusammengewachsen ist, wir athletisch auch auf einem besseren Stand sind und ja, ich denke schon, dass wir eine sehr positive Entwicklung genommen haben, aber die sicherlich noch nicht zu Ende ist.
Wie viel spielt denn da auch dann Eigenmotivation eine Rolle? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe mit dem Bundestrainer abgesprochen, dass ich dann auch gucke, dass ich auf dem gleichen Trainingsstand bleibe, man könnte ja dann auch faul werden und im Prinzip das Ganze so laufen lassen.
Naja, so als erfahrene Spielerin weiß man ja eigentlich, was einem gut tut und was nicht. Und man merkt natürlich, dass ein Athletiktrainer, wir haben ja den Euwin, der uns immer Pläne macht, uns hervorragend vorbereitet. Und ja, man merkt natürlich, dass man auch besser wird und dass sich was tut. Und da will man natürlich dranbleiben und sich nicht faul auf die Couch legen und sich ausruhen.
Und was Motivation angeht, ist natürlich auch das ein wichtiger Teil der Abwehrarbeit. Du bist ja mehr so als Abwehrspezialistin in der Nationalmannschaft aktiv. Wann hast du denn angefangen, so richtig Lust auf Abwehrspielen zu entwickeln? Denn normalerweise wollen ja alle immer nur viele Tore werfen. Und Abwehrarbeit ist zwar sehr, sehr wichtig, aber gerade in jungen Jahren denkt man eigentlich, ja gut, wie kann ich mir eigentlich auch mehr oder weniger sparen?
Also ich glaube, als ich mit 19 nach Berlin gekommen bin, in die zweite Liga, von der vierten in die zweite, habe ich eigentlich auch erstmal nur geschafft, über die Abwehr mich in die Mannschaft zu spielen. Und von daher ist das eigentlich gar nicht so weit weg für mich. Und habe das eigentlich in dem Alter schon über die Abwehr gemacht und um Spielanteile zu bekommen. Und ja, von daher ist es eigentlich nichts Neues.
Und du bist ja auch als Rechtshänderin häufiger mal im rechten Rückraum aktiv gewesen. Das ist auch relativ ungewöhnlich. Woher kam das?
Naja, gut, Linkshänder sind ja nun sehr selten und deshalb passiert es, denke ich, öfters mal, dass eine Rechtshand auf der halbrechten Position auftaucht und macht es anscheinend nicht allzu schlecht und von daher fühle mich da auch wohl und ja, bin eigentlich dann froh, wenn ich nicht 60 Minuten auf einer Position spielen muss, sondern ab und zu da mal wechseln kann.
Du würdest aber nicht sagen, dass das deine Lieblingsposition ist, oder ist es das mittlerweile geworden?
Nein, das ist mir eigentlich egal, auf welcher Position ich spiele.
Solche flexiblen Spielerinnen haben wir natürlich in der Nationalmannschaft sehr, sehr gerne. Wir haben noch ein paar andere Themen, über die wir sprechen wollen. Das tun wir gleich mit Christine Bayer hier bei Kreisab. Christine Bayer von den Spreefüchsen Berlin und deutsche Nationalspielerin ist immer noch bei mir zu Gast und wir haben eben schon ein wenig darüber gesprochen, wie wichtig das ist, sich zum Beispiel ein zweites Standbein aufzubauen und über die Nationalmannschaft bzw. die Aussichten dort, ein wenig über die Abwehrarbeit philosophiert, die bei Tine ja deutlich besser funktioniert als bei einigen anderen. Und ja, da möchte ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Gibt es irgendwelche Dinge in der Abwehrarbeit, die du vielleicht anders machst als andere? Merkst du das vielleicht auch im täglichen Training, dass du irgendwie ein gutes Gefühl einfach nur für die Situation hast, oder sind das auch Dinge, die man konkret lernen kann im Training?
Ich denke, das kann eigentlich jeder lernen, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, der Wille muss stimmen. Abwehrarbeit muss man wollen. Also ist meine Philosophie. Man darf keine Angst haben vor dem Gegner. Und ja, man muss einfach mutig seinen Körper dazwischen stellen. Das ist eigentlich schon alles.
Dann haben wir jetzt in der Christine Bayer Abwehrschule, glaube ich, alle Tipps bekommen, um ein guter Abwehrspieler zu werden. Wer es noch nicht ist, der sollte sich auf jeden Fall mal vor Augen führen, dass ein Tempo-Gegenstoßtor immer schneller und einfacher funktioniert als eins im Positionsangriff. Aber darauf wollen wir jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Wenn du in so ein Spiel reingehst, jetzt hast du gerade gesagt, der Wille muss immer stimmen. Gibt es denn auch mal so Tage, wo du gar keine Lust hast, so ein Spiel zu spielen, oder bist du immer top motiviert?
Ach, also wenn, dann könnte man die Frage vielleicht eher mal übers Training stellen, aber nein, also bei Spielen überhaupt nicht. Also da ist eigentlich, hat man immer Lust drauf. Spiele sind immer besser als Training und von daher steht es da gar nicht die Frage.
Also habe ich das gerade richtig verstanden, dass du manchmal lieber
Soll
beim
nicht heißen, dass ich keine Lust habe auf Training bin, aber ja, na klar, ab und zu hat man als Sportler auch mal so Momente, wo man dann lieber mal was anderes machen würde, aber es gehört einfach dazu und deswegen muss man da durch.
Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt immer so Momente. Ein Moment, wo es dir nicht so gut ging, das war vor ein paar Jahren, da hattest du ein bisschen Probleme mit dem Herz. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was genau los war und inwieweit dich das beeinträchtigt hat oder vielleicht immer noch ein bisschen beeinträchtigt.
Ja, ich kann gar nicht mehr sagen, wann genau das war. Ich glaube 2010, im Winter 2010. Ja, da habe ich mich halt sehr müde gefühlt, schwach, Treppensteigen ging schwer und so weiter und habe halt gemerkt, dass irgendwas komisch war und anders war. Und ja, man hat dann leider festgestellt, dass sich ein Infekt sozusagen abgelegt hat am Herzen und musste dann eine ganze Weile pausieren und lag auch 2 Wochen im Krankenhaus. Und ja, das ist keine schöne Erfahrung. Man bekommt dort ja auch von den Ärzten viel erzählt, oft Negatives und einem wird auch gesagt, dass es das vielleicht auch schon das Ende ist der Sportkarriere. Und ja, nichtsdestotrotz ist im Endeffekt alles gut gegangen. Ich konnte nach 3 Monaten sogar wieder spielen. Und ja, was habe ich daraus gelernt? Ja, besser auf seinen Körper zu hören, bei Krankheit, Verletzung einfach mal zu pausieren, sich auszukurieren, mehr auf seinen Körper zu achten. Und ja.
Kannst du dich denn konkret daran erinnern, dass du damals zu viel gemacht hast? War das so? Warst du überbelastet?
Nein, überbelastet nicht, aber ich denke, wenn jeder Sportler mal so ein bisschen zurückdenkt, wenn er erkältet war, verletzt war oder richtig krank war, ob er da wirklich sich richtig auskuriert hat oder doch das eine oder andere Training und auch Spiel mitgemacht hat, ja, was man dann hätte lieber nicht machen oder spielen sollen, sondern da gehört man eigentlich ins Bett, soll den Körper schonen und nicht Handball spielen und ja.
Ja, jetzt hast du gerade eben gesagt, dass die Ärzte relativ viel Negatives natürlich auch gesagt haben. Müssen sie wahrscheinlich auch, weil sie da in einer großen Verantwortung stehen. Gab es für dich damals die Überlegung zu sagen, ich höre mit dem Leistungssport komplett auf?
Nein, gar nicht. Also ich habe, glaube ich, nach dem zweiten Tag wieder angefangen, die Wochen zu zählen, wann ich wieder ins erste Training kann oder ja, welches Spiel ich dann schnellstmöglich wieder spielen kann. Also ich habe das eigentlich gar nicht so richtig, ja, schon wahrgenommen, aber ich dachte so, na, was erzählen die mir denn hier? Und nein, also darüber habe ich eigentlich nicht wirklich nachgedacht, sondern hatte eher wieder im Kopf, okay, wann kannst du das erste Spiel wieder spielen und deiner Mannschaft helfen?
Es ist aber jetzt nicht so, dass du noch irgendwie Beeinträchtigungen hast. Wenn du sagst, es war ein Infekt, dann nehme ich mal an, dass der jetzt komplett weg ist.
Ja, nee, ist alles wieder gut.
Wunderbar, dann müssen wir uns da keine weiteren Sorgen machen. Dann kommen wir ein bisschen mal auf deinen Verein zu sprechen, die Spreefüchse aus Berlin. Ihr seid Aufsteiger in die erste Liga und habt da am ersten Spieltag gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf, so möchte ich es mal ausdrücken, mit 31-17 bei den Vulkan-Ladies in Koblenz gewonnen. Zuletzt gab es jetzt zwar zwei Niederlagen, aber gegen Spitzenteams der Liga. Wie siehst du euch aufgestellt in dieser Saison?
Ja, letztes Jahr in der zweiten Liga hatten wir den Druck und man hat uns gerne dort als, natürlich auch berechtigterweise als Favoriten abgestempelt. Und ja, dieses Jahr können wir uns eigentlich ganz entspannt zurücklehnen und können das Abenteuer erste Liga angehen. Und wir wollen natürlich die Klasse halten und haben schon einen winzig kleinen Schritt getan, indem wir auswärts in Koblenz gewonnen haben. Da hat uns in der Höhe sicherlich auch keiner zugetraut. Und ja gut, die anderen beiden Spiele waren natürlich Erfahrungsspiele, Lernspiele. Vor allem für die Spielerinnen, die die erste Liga noch nicht kennen und sind aber trotzdem ganz zufrieden nach den beiden Spielen gegen Buxtehude und den THC. Und ja, wir wollen uns so Stück für Stück weiterentwickeln und wichtige Punkte sammeln gegen den Abstieg und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt.
Ihr habt jetzt dann am Wochenende ein Spiel zu Hause gegen Frisch auf Göppingen. Ist das ein Gegner, den man schlagen kann?
Wir würden gerne die beiden Punkte zu Hause behalten, ja.
Ja, das klingt nach einem Jahr.
Aber klingt nach einem Jahr.
Ist im Moment ein Gegner, der wahrscheinlich auf Augenhöhe ist, oder?
Ja, das werden wir dann sehen, wenn wir gegeneinander spielen. Hat natürlich auch ein bisschen was mit Tagesform zu tun. Aber ich denke, wir sind in der Lage, Göppingen zu schlagen. Die sind ja zurzeit auch etwas dezimiert durch Verletzungen. Und ja, ist nicht schön, aber wir wollen das natürlich für uns nutzen.
Jetzt ist die Saison ja noch relativ jung mit insgesamt 3 Spieltagen, die bisher absolviert wurden. Ich muss dich als Expertin, weil du ja als Spielerin in der Liga schon viele Jahre aktiv gewesen bist, mal fragen, welche Mannschaften sind denn aus deiner Sicht die, die dann den Titel unter sich ausmachen werden? Läuft das nur über den THC? Ist das die einzige Mannschaft, die im Prinzip selber entscheiden kann, wer Meister wird?
Also für mich ist ganz klar, der THC Position 1 zu sehen. Natürlich hatten sie wertvolle Abgänge zu verkraften. Aber ja, auch bei uns in unserem Spiel hat man deutlich gesehen, wenn die THC-Welle erstmal ins Laufen kommt, dann sind sie auch mit den 6 Spielern schwer zu stoppen. Und deswegen, ich bin gespannt, aber ich denke schon, dass der THC wieder ganz oben stehen wird. Und wir werden sehen, wer sie wirklich ärgern kann.
Gibt es denn eine Mannschaft, der du eine überraschende Entwicklung in dieser Saison zutraust, wo du sagst, das ist vielleicht eine Truppe, da rechnet jetzt noch keiner so wirklich mit und die könnte am Ende ja vielleicht 3, 4, 5 Plätze weiter oben stehen, als man das denken würde, außer den Spreefüchsen natürlich.
Ja, ich denke, Blomberg ist wieder so eine Mannschaft. Also die müssen ja auch jedes Jahr Spielerinnen wieder abgeben und der André Fuhr verpflichtet dann immer teilweise unbekannte, junge, neue Spielerinnen und er schafft es aber mal wieder aus dem Kindergarten in Anführungsstrichen wieder eine tolle Mannschaft zu formen. Und ich denke schon, dass sie auch in dieser Saison wieder überraschen werden.
Das ist doch mal eine schöne und konkrete Antwort. Ja, dann wollen wir nochmal auf dich zu sprechen kommen. Wie lange möchtest du denn noch Handball spielen? Hast du dir da irgendwie ein Alter gesetzt, wo du sagst, okay, vielleicht bis 35, da ist das eventuell dann noch sinnvoll? Oder wenn ich mein Studium oder beziehungsweise meine Berufsausbildung abgeschlossen habe, dann ist ein Ende für mich erreicht? Oder vielleicht sogar ein Turnier mit der Nationalmannschaft, was du vielleicht noch gerne spielen würdest? Gibt es da irgend so ein Ziel?
Also 35 hört sich noch ganz schön lang an. Also ich denke, es wird irgendwo dazwischen liegen. Und ja, man muss sehen, ob man verletzungsfrei bleibt, wie das immer mit dem Beruf zu vereinbaren ist. Aber 2016 ist natürlich erstmal so eine Zahl, die man so im Hinterkopf hat. Ne? Das sind die Olympischen Spiele. Und ja, ich werde mal schauen. Also ich habe mir da eigentlich keine feste Zahl gesetzt, sondern will schauen, wie es meinem Körper geht, ob die Lust noch da ist. Also
ich denke,
ob
mal,
man
bis
sich da noch quälen kann.
Bis Rio wird die Lust noch da sein, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ich denke, das wäre ein ganz schöner, ja, vielleicht nicht Abschluss der Karriere, aber Abschluss der Karriere in der Nationalmannschaft eventuell. Ich denke, vielleicht dann sogar mit einer Medaille gekrönt werden könnte. So wie die Entwicklung in der Nationalmannschaft im Moment ist, muss ich sagen, gefällt mir das relativ gut. Tine, ich danke dir recht herzlich, dass du dir so kurzfristig noch die Zeit genommen hast, mir mit dabei zu sein. Wir haben noch unser Quiz und letzte Woche war da die Frage übrigens, wer der Vorgänger von Heine Jensen als Bundestrainer war. Das war Rainer Ostmann und aktuell geht es sogar um unseren Gast von heute. Denn welche Trikotnummer trägt Tine Bayer bei ihrem aktuellen Verein? Das würden wir gerne wissen. Die Antwort könnt ihr uns entweder als private Nachricht unter facebook.com/kreisab oder bei Twitter unter dem Handle @kreisab.de schicken. Und der Kollege Christian Stein, der wollte ursprünglich als Frage haben, wo hat Tine Bayer ihr erstes Länderspiel ausgetragen? Weißt du es selber noch?
Wo? Nee, aber gegen Rumänien, das weiß ich noch. Aber wo?
Ja. Ich habe ihm auch gesagt, dass es zu schwer ist. Es wäre Neckarsulm gewesen.
Ah ja, okay.
Ja, ja, ist schon ein paar
Jahre. Aber ich wusste her noch, dass es gegen Rumänien war.
Immerhin, immerhin. Das erste Länderspiel sollte man so schnell, glaube ich, auch nicht vergessen. Ja, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Das war's mit der 41. Ausgabe von Kreisab. Vielleicht gibt es in dieser Woche noch ein Spezial zur Champions League der Männer. Da machen wir dann eine kurze Vorschau auf die kommende Saison. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.